Die Predigt Investitionen wurde am Samstag, dem 16.11.1963 in New York gepredigt. Übersetzt wurde diese von Klaus Konrad. Herzlichen Dank. Ich betrachte es als einen Höhepunkt meines Lebens, hier in dieser großen Stadt New York zu sein, um zu diesem Chapter oder vielmehr zu diesen Chaptern zu sprechen, auf der Plattform mit meinen dienenden Brüdern zu sitzen und zu den Geschäftsleuten dieser Stadt über unseren Herrn Jesus Christus zu sprechen. Es besteht kein Zweifel daran, dass viele von euch ihn kennen, weil ihr heute Morgen gehandelt habt und euch über seine Güte und Barmherzigkeit freut und ihn lobt. Ich fühle mich ziemlich klein hier, wenn ich hier mit diesen berühmten Rednern stehe und zu diesem Publikum sprechen muss, denn ich bin kein guter Redner. Ich habe immer gesagt, ich sei ein Ersatzreifen. Ihr wisst, dass man einen Ersatzreifen benutzt, wenn man einen Platten hat, aber wir haben keinen Platten. Aber man lässt den Ersatzreifen einfach ein paar Minuten dahinrollen, nehme ich an. Ich habe vor ein paar Augenblicken in meiner Seele darüber nachgedacht, darüber die Frucht des Geistes zu tragen, wie einer der Brüder es ausdrückt, Frucht zu tragen. Ihr wisst, wir können keine Frucht produzieren. Wir müssen Frucht tragen. Seht ihr, ein Schaf stellt keine Wolle her, aber da es Wolle hat und Wolle trägt, ist es ein Schaf. Das ist der Grund, warum es Wolle trägt. Das ist der einzige Weg, wie wir jemals Christen sein können. Nicht, weil wir den Namen haben oder versuchen, uns etwas zu erarbeiten, es herzustellen. Wenn man ein Schaf ist, trägt man nur Wolle. Wenn man ein Christ ist, trägt man einfach die Früchte davon. Ja. Und da wir heute Morgen hier sitzen, weiß ich, dass unsere Zeit bei diesen Treffen begrenzt ist. Ein weiterer Grund, warum wir jetzt in New York sind, ist, dass ich leider nicht an diesem Kongress teilnehmen konnte. Ein sehr lieber Freund von mir hat mich missverstanden, als er fragte, würdest du auf dem Kongress in New York sprechen? Herr Williams, ich lebe in Tucson, Arizona. Er lebt in Phoenix, Arizona. Nur etwa 120 Meilen voneinander entfernt. Und ich sagte, ja, ich werde im November dort sein. Das mache ich gerne, um mich mit Bruder Nelson, Bruder Sweet und meinen Freunden hier zu treffen. Und es stellte sich heraus, dass es Oktober war. Und im Oktober sollte ich in Alaska sein. Also war ich zu dieser Zeit ziemlich weit von New York entfernt. Aber ich hatte das Vorrecht, mit Bruder Wick von der Rockgemeinde und den Ministern hierher zu kommen, und wir sind hier unten im Mark Auditorium, wo wir diese Woche eine großartige Zeit hatten und das Reich Gottes unter uns gesehen haben. Wir sind so glücklich darüber. Und dann kommen wir zu dieser Zeit heute Morgen, wo vielleicht Männer, Geschäftsleute und Frauen aus allen Gesellschaftsschichten hier sitzen, Methodisten, Baptisten, Presbyterianer, Katholiken und andere. Es erinnert mich an die Zeit, als ich vor Jahren auf einer Rinderfarm in Colorado gearbeitet habe. Wir brachten das Vieh weg. Die Hereford-Vereinigung weidet im Tal und sie hieß Troublesome River Hereford-Vereinigung. Unsere kleine Ranch lag am oberen Ende des Flusses. Wir hatten eine Ost- und eine Westfurche und wir weideten auf der Ostfurche. Und im Frühjahr, wenn wir das Vieh von der Weide nehmen, bringen wir es in den Arapaho-Forst, wo die Association weidet. Nun ist es eine Hereford-Vereinigung. In der Vereinigung gibt es viele Leute, die Hereford-Rinder züchten. Und wenn ihre Ranch 2 Tonnen Heu produzieren kann, ist es ihnen durch das Brandzeichen erlaubt, eine Kuh im Sommer auf die Weide zu stellen, damit ihr Heu dort wachsen kann, wo es bewässert wird, und sie über den Winter zu füttern. Nun, wenn wir im Frühjahr das Vieh auf die Weide treiben, gibt es einen Treibzaun. Der Weidezaun ist dort, wo das Vieh nicht zurückgetrieben wird, auf Privatgelände, sondern auf Regierungsgelände. Und der Förster steht immer an diesem Weidezaun und beobachtet das Vieh, wenn es vorbeigeht. Nun, es gibt viele Brandzeichen, die durch diese Lücke oder diesen kleinen Zaun gehen. Und es gibt, nun ja, Herr Grimes ist einer der großen Viehzüchter. Er hatte das, was man die Diamond Bar nennt. Er hatte mehrere tausend Stück Vieh. Und der Turkey Track und der Lazy K und viele dort oben und unten. Sie gingen dorthin durch. Ich stand, oder besser gesagt, saß im Sattel, mit dem Bein über dem Sattelhorn und beobachtete den Ranger, wie er die vorbeiziehenden Rinder betrachtete. Und das Erstaunliche ist, dass er die Brandzeichen an den Rindern nie wahrgenommen hat. Das tat er nicht. Sie müssen alle Herefords sein, sonst kommen sie nicht rein. Und das Einzige, was ihn interessierte, war, ob es ein Hereford-Rind war oder nicht. Und nicht, was für ein Brandzeichen sie trugen. Es gibt eine Blutmarke im Ohr, die zeigt, dass es Herefords sind. Und ich dachte nur, dass es so sein wird, bei der großen Zusammenführung, beim großen Einzug in das Reich Gottes. Er wird nicht auf das Brandzeichen achten, ob wir Methodisten, Baptisten oder Presbyterianer sind, aber er wird auf die Blutmarke achten. Das heißt, wir müssen alle die Blutmarke haben, denn wenn ich das Blut sehe, werde ich über dich hinweggehen. Der Mensch hat versucht, die Menschen zu Jesus Christus zu erziehen. Wir haben versucht, sie zu belehren. Aber Gott hat einen Weg, das ist unter dem Blut. Wir haben Gemeinsamkeiten. Vor einiger Zeit war eine Familie dabei, sich zu trennen. Und der Anwalt sagte ihnen, sie sollten besser hingehen und ihr Vermögen aufteilen, bevor die Scheidung ausgesprochen würde, denn es würde nichts übrig bleiben, wenn die Anwälte es in die Finger bekämen. Er war mit den beiden zufällig persönlich befreundet, und sie gingen in ein Zimmer, das Wohnzimmer, der Ehemann und die Ehefrau, und sie teilten auf und stritten sich darüber, was da zu bekommen war. Und im nächsten Zimmer stritten sie sich wieder. Schließlich gingen sie auf den Dachboden, eine alte Mansarde, und fanden dort eine Truhe, und sie teilten die Beute, die darin war. Einer griff zu und sagte, das ist meins, und das ist meins. Und schließlich hoben sie ein Stück Ware hoch, und sie griffen beide nach etwas. Und als sie danach griffen, ergriffen sie die Hände des anderen. Und unter diesen Händen war ein paar kleine Babyschuhe, die das Ergebnis ihrer Verbindung waren. Und Gott hatte das kleine Ding heimgerufen. Niemand konnte es beanspruchen, denn es gehörte ihnen beiden. Sie hatten etwas gefunden, was sie gemeinsam hatten. Und es dauerte nicht lange, bis sie sich in den Arm lagen und einander ins Gesicht sahen. Und die Scheidung wurde nicht ausgesprochen, sie konnten sie annullieren, weil sie etwas Gemeinsames gefunden hatten. Ich denke, das sollten wir auch finden. Es gibt eine Sache. Wir sind vielleicht nicht alle der Meinung, dass wir Methodisten oder Baptisten oder Pfingstler oder so etwas sind, aber es gibt eine Sache, die wir gemeinsam haben. Jesus Christus. Wir haben ihn gemeinsam. Vor einiger Zeit fragte mich jemand, warum treibst du dich mit diesen Full-Gospel-Businessmännern herum? Du solltest doch ein Prediger sein. Ich sagte, nun, ich bin ein Geschäftsmann. Er sagte, ein Geschäftsmann? Ich sagte, ja, ich bin Geschäftsmann. Er sagte, in welcher Branche bist du denn tätig? Ich sagte, ewiges Leben, Zusicherung. Ich habe nie Versicherung gesagt. Ich sagte, Zusicherung. Wenn jemand von euch an der Police interessiert ist, würde ich sie gerne mit euch besprechen, gleich nach dem Treffen. Erinnert mich an die Zeit, als ich in der Schule war, als Junge, da hatten wir einen Kumpel, war ein sehr guter Freund. Er war ein Versicherungsvertreter. Und irgendwie, nichts gegen Versicherungen jetzt, aber ich habe einfach keine, so eine irdische Versicherung. Also vor einiger Zeit, dieser junge Mann, sein Bruder ist auch Baptistenpastor und er schreibt Artikel im Upper, für den Upper Room. Er kam zu mir nach Hause und sagte, nun Billy, ich bin froh, dich wiederzusehen. Ich sagte, setz dich, Wilmer. Wir fingen an zu reden. Und ich wusste, worauf er hinaus wollte. Ich habe einen Bruder, der Versicherungen verkauft, aber irgendwie habe ich nie einen abgeschlossen. Nachdem wir eine Weile geredet hatten, sagte er, ich habe gehört, Billy, dass du keine Versicherung hast, sagte er. Und ich dachte, ich könnte vielleicht mit dir über eine Police sprechen. Und, oh, sagte ich, danke Wilmer, aber ich habe eine bereits bezahlte Police. Und er sagte, oh, tut mir leid, sagte er, was für eine Police hast du denn, Billy? Und ich sagte, ewiges Leben. Und ob ihr es glaubt oder nicht, der Junge sagte, ich glaube, ich kenne die Gesellschaft nicht. Er sagte, wo ist ihr Hauptsitz? Ich sagte, in der Herrlichkeit. Oh, sagte er. Ich sagte, es ist gesegnete Gewissheit, Jesus ist mein. Oh, was für ein Vorgeschmack der göttlichen Herrlichkeit. Ich bin ein Erbe der Erlösung, von Gott erkauft, geboren von seinem Geist und gewaschen in seinem Blut. Oh, sagte er, das ist sehr schön, Billy, aber das wird dich nicht auf den Friedhof bringen. Aber, sagte ich, es wird mich herausbringen. Ich mache mir keine Sorgen, ob ich reinkomme. Ja, Amen. Ich mache mir keine Sorgen ums Reinkommen, sondern darum, wieder rauszukommen. Also bin ich so froh, die Gewissheit zu haben, dass ich herauskommen werde. Denn er, welcher die Police erstellt hat, dass wir alle herauskommen können, hat mir die Gewissheit in mein Herz gegeben, dass ich vom Tod zum Leben übergegangen bin. Und ich weiß, dass er mich eines Tages herausholen wird. Nun, bevor wir uns dem Wort nähern, möchte ich, dass wir unsere Häupter beugen und mit dem Autor sprechen, nur einen Moment, wenn ihr wollt. Und während wir unsere Köpfe gebeugt haben und eure Augen geschlossen sind, und ich vertraue darauf, dass auch unsere Herzen in seiner Gegenwart gebeugt sind. Ich frage mich, ob es hier irgendjemanden gibt, der eine solche Gewissheit der Auferstehung heute Morgen nicht in seinem Herzen verborgen hält und der im Gebet daran erinnert werden möchte. Würdet ihr einfach, ohne dass jemand hinsieht, eure Hände heben und sagen, schließe mich ein, Bruder. Danke, danke. Der Herr segne euch. Dutzende von Händen, während wir beten. Der gnädige Gott, der ewige Vater unseres Herrn Jesus Christus, der ihn am dritten Tag nach seiner Kreuzigung zu unserer Rechtfertigung auferweckt hat, hat ihn uns in der Gestalt des Heiligen Geistes geschenkt, der nun kommt, um unsere Herzen zu segnen und uns die Dinge zu geben, die wir auf diesem Lebensweg brauchen. Wenn ich sehe, wie diese Hände hochgehen, Herr, dann sehe ich, dass heute Morgen ein großes Bedürfnis unter uns herrscht. Und ich bete Gott, dass du nicht einen dieser Menschen von hier weggehen lässt, ohne die Gewissheit zu haben, dass ihre Sünden unter dem Blut liegen und sie wiedergeboren und durch den Heiligen Geist versiegelt worden sind, in das Königreich Gottes. Gewähre es, Vater. Segne uns also, wenn wir deinem Wort zuhören. Wir wissen, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass es keine andere Wahrheit außer der deinen gibt. Und wir beten, Vater, dass dein Wort heute für uns Wirklichkeit wird. Denn es steht geschrieben, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und er hat uns gesagt, dass die Werke, die er getan hat, auch wir tun sollen, weil sein Leben in uns ist. Und wir beten, Vater, dass dies heute Morgen für uns alle eine klare Erkenntnis sein wird. Und wenn wir an diesem Morgen bekunden sollten, dass Shakespeare in uns lebte, dann wissen wir, dass wir seine Werke tun würden, indem wir Gedichte verfassen. Würden die Werke oder vielmehr das Leben Beethovens in uns leben, wären wir ein Beethoven, würden wir Lieder komponieren. Aber wenn wir bekennen, dass das Leben von Jesus Christus in uns ist, das ewige Leben, dann wird das Leben selbst bezeugen, was wir sind. Und wie der Bruder vom Fruchtbringen gesprochen hat, wissen wir, dass das Leben Christi in uns den Beweis abbringen wird, dass er da ist. So beten wir, dass du jeden von uns heute Morgen, während wir warten, diese Erfahrung gewährst. Dein Wort zu öffnen können wir nicht. Wir können die Seite zurückblättern und lesen, aber nur der Heilige Geist kann das Wort nehmen und es in unsere Herzen so austeilen, wie wir es brauchen. Und wir wollen dich demütig preisen, denn wir bitten dich in Jesu Namen, deinem geliebten Sohn. Amen. Ich möchte, dass ihr, wenn ihr eure Bibeln habt, und oft besuchen die Leute eine Versammlung und hören dann zu, was der Pastor vorliest, denn schließlich ist das Wort Gottes die Wahrheit. Es gibt keine andere Wahrheit, die seinen Platz einnehmen kann. Es ist alles Wahrheit. Das Wort ist Gott, es ist Gott in Buchstabenform. Gott wird die Welt eines Tages durch Jesus Christus richten. Wir wissen das. Er kann es nicht nach einer Gemeinde richten. Wenn die römisch-katholische Kirche sagt, er würde es durch unsere Gemeinde richten, was ist dann mit der griechisch-katholischen? Die Methodisten sagen, richtet es nach unserer Gemeinde. Was ist dann mit den Baptisten? Ihr seht also, es gibt zu viele Unterschiede. Es muss einen Standard geben. Und wenn Jesus Christus das Wort ist, dann wird er es nach dem Wort richten. Nach dem, was Gott in seinem Wort gesagt hat, sollen wir leben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Schlagen wir das 10. Kapitel des Markusbriefes auf und lesen wir einen Abschnitt aus der Schrift. Und während ihr euch umdreht, möchte ich euch in die Aula einladen. Aber gestern Abend bot sich mir ein trauriger Anblick, selbst als ich aus dem Taxi stieg, oder besser gesagt aus dem Taxi ausstieg, um zum Rednerpult zu gehen. Es waren buchstäblich hunderte von Menschen, die die Straße hinuntergingen, viele von ihnen weinten, weil sie aus dem Auditorium verwiesen wurden. Es gab keinen Platz. Es tut uns leid, dass wir keinen größeren Platz finden konnten. Aber wir hoffen, dass wir eines Tages alle hierher kommen können, um zu sehen, wenn nicht, sehen wir euch auf der anderen Seite der Grenze, auf der anderen Seite. Nun der 17. Vers des 10. Kapitels, beginnend mit dem 17. Nur für einen kleinen Text, um daraus eine Schlussfolgerung eines Zusammenhangs zu ziehen, worauf wir vertrauen, dass Gott uns geben wird. Und als er auf dem Weg hinausgegangen war, kam einer gelaufen und kniete vor ihm nieder und fragte ihn, »Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe?« Jesus sprach zu ihm, »Warum nennst du mich gut? Es ist niemand gut außer einem, das ist Gott. Du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst nicht betrügen, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren.« Und er antwortete und sprach zu ihm, »Meister, das alles habe ich von Jugend an getan.« Da sah ihn Jesus an, liebte ihn und sprach zu ihm, »Eines fehlt dir. Gehe hin und verkaufe, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du Schätze im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Und er war traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte große Güter. Ich möchte, dass ihr bemerkt, dass dieser junge Mann kein Atheist war. Er soll ein Gläubiger gewesen sein. Er war ein Mitglied der Gemeinde. Und ich möchte heute Abend in den nächsten Minuten, ich weiß nicht, wie lange das dauert, über einige Bibelstellen sprechen, die ich hier aufgeschrieben habe, über das Thema Investitionen. Ich glaube, dass jeder Geschäftsmann an einer guten Investition interessiert sein sollte. Und ich nehme an, wir sprechen hier von Geschäftsleuten aus dieser großen, berühmten Stadt New York. Und jeder Mann, der eine Investition tätigen kann, die ihm helfen würde, sollte daran interessiert sein. Wir haben alle Arten von Investitionen. Aber die Investition, nach der ich heute Morgen frage, ihr mögt viele gute Investitionen getätigt haben, aber diese ist die beste, die ihr machen könnt. Ich, wie ich gerade zitiert habe, bin ein Vertreter für das ewige Leben. Es ist kein gutes Geschäft zu spielen, Risiken einzugehen. Unser Bruder hier sprach gerade vor ein paar Augenblicken darüber, dass er in Lokale geht und spielt. Das ist ein Risiko eingehen. Ein guter, solide, denkender Geschäftsmann würde so etwas nicht tun. Jedenfalls sollte er das nicht tun. Es ist ein Glücksspiel. Man könnte sofort pleite gehen mit so etwas. Und ein guter, solider Geschäftsmann oder ein guter, solide, denkender Geschäftsmann würde niemals in eine Firma investieren, die über Nacht reich wird. Eine nicht etablierte Firma, um eine Investition zu tätigen. Er würde das niemals tun. Ein guter, solide, denkender Geschäftsmann. So wie ich glaube, dass ihr es seid. Und Frauen. Dieses über Nacht reich werden. Ich hatte einmal einen Freund, der seine gesamten Ersparnisse auf einer Bank hatte, die nur geringen Zinsen abwarfen. Und dann kam jemand mit einer Abkürzung vorbei. Wissen Sie, wir hören heute von so vielen Abkürzungen der Dinge. Die Welt ist voll davon, in der Werbung, im Fernsehen, im Radio, in den Zeitungen. Und wenn das amerikanische Volk auf so etwas hereinfällt, vor langer Zeit hörte ich eine Werbung von einer Frau oder ein Gespräch im Radio. Ich saß in meinem Auto und fuhr irgendwo hin und sie sagten, verwende diese feinen Geschirrspülmittel, so eine Art. Du brauchst das Geschirr nicht einmal zu spülen. Man gibt einfach ein wenig davon hinein und schüttelt es auf und ab und es gibt kein Waschen, kein Spülen, kein Abtrocknen, sonst gar nicht. Und das war eines der großartigsten Dinge, die uns die Wissenschaft je geschenkt hatte. Und gleich bei der nächsten Werbung hieß es, verwende nicht diese neuen Waschmittel. Seht euch Mutters Hände an, wie schön sie sind. Sie verbrennen deine Hände. Hab schöne Hände wie Mutter und benutze nicht das neue Waschmittel. Und ich wohnte damals zufällig in Jeffersonville, wo die große Fabrik von Colgate Palm Olive Peat ist und die gleiche Firma stellte beide Produkte her. Seht ihr? Seht? Es ist eine Spielerei. Und es gibt so viel davon in der Welt von heute. Und ich sage das mit Ehrfurcht und Respekt und ich hoffe, es klingt nicht frevelhaft. Aber dasselbe hat sich in der Gemeinde breit gemacht. Gott hat keine Abkürzungen. Man zahlt einfach den Preis. Sie kommen und nehmen den Weg, den Gott für uns vorgesehen hat. Ein über Nacht reich werden, du investierst es darin und das Erste, was du weißt, ist, dass dieser Mensch alles verloren hat, was er hatte. Es ist ein unsolides Geschäft, so etwas zu tun. Es zeugt nicht von guter Intelligenz oder gutem Geschäftsdenken, in ein unbekanntes Geschäft zu investieren. Und dann ist es auch kein gutes Geschäftsmodell, das, was man bekommen hat, in der Tasche zu behalten, denn man sollte es besser einsetzen. Weißt du noch, wie unser Herr über die Talente sprach? Ich werde nicht die Zeit haben, das alles aufzuschlüsseln, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich spreche hier. Gebe eine Parallele, um euch den Punkt zu verdeutlichen, den ich euch vermitteln möchte. Nun finden wir heraus, dass, wenn man sein Geld in der Tasche hat, Diebe es stehlen können. Und das wollen wir nicht tun, denn es ist keine gute Vorgehensweise, sein Geld in der Tasche zu behalten. Du kannst es verlieren und jemand könnte es dir wegnehmen. Und steckt es nicht in eine törichte Investition. Investiert es lieber in eine gute, zuverlässige Firma, die bewiesen hat, dass es sich auszahlt und die gründlich überprüft wurde. Das ist es, was ihr Leute denkt, ihr Geschäftsleute. Wenn es sich nicht auszahlt, dann scheut ihr euch davor. Wenn aber bewiesen ist, dass es sich auszahlt und wenn es zuverlässig ist, dann wird dort investiert. Du kannst alles investieren, denn es ist bewiesen, gründlich bewiesen, dass es sich auszahlt. Und dieser junge Herrscher oder junge Geschäftsmann, wie ich ihn nennen werde, Dieser junge Geschäftsmann aus der Stadt hatte die Gelegenheit, in eine der größten identifizierten Dinge der Welt zu investieren. Er hatte die Möglichkeit, wie wir es nennen würden, eine Police des ewigen Lebens abzuschließen. Aber er war nicht an einer solchen Police interessiert, denn der Preis dafür schien ihn von den Dingen abzuhalten, die er tun wollte. Das ist ein Punkt. Der junge Mann wusste jedoch, dass es etwas gab, das ihm fehlte. Obwohl er durchaus verstehen, dass er einen guten Vater, eine gute Mutter und eine Erfahrung in der Gemeinde gehabt haben muss, dass er zur Gemeinde gehört, weil Jesus ihn aufforderte, halte die Gebote, ehre den Vater und die Mutter, du sollst nicht töten, nicht Ehe brechen und all diese Moralvorstellungen, die die Gemeinde lehrt. Und doch sagte Jesus zu ihm, eines fehlt dir noch. Er fragte Jesus nicht, was kann ich tun, damit ich deiner Gemeinde beitreten kann? Was kann ich tun, damit ich ein Mitglied werde? Sondern er fragte, was kann ich tun, um das ewige Leben zu haben? Und obwohl er Mitglied einer religiösen Körperschaft war, war der junge Mann vernünftig genug, um zu wissen, dass ihm das ewige Leben fehlte. Und es gibt nur eine Form des ewigen Lebens. Das streben wir an. Und ihm wurde die Gelegenheit gegeben, es zu empfangen, als er darum bat. Denn es steht geschrieben, bittet und ihr werdet empfangen. Und es wurde ihm angeboten, aber er war töricht genug, es abzulehnen, weil der Preis zu hoch war. Und als Christ, der durch die Welt reist, finde ich heute in den Herzen so vieler Menschen denselben Wunsch. Wie meine Frau zu sagen pflegte, du willst deinen Kuchen essen und ihn zugleich behalten. Das kann man nicht tun. Man kann nicht gleichzeitig an der Liebe zur Welt und zu Gott festhalten. Denn ihr könnt nicht Gott lieben und den Mammon, das heißt die Welt. Und wenn ihr die Welt oder die Dinge der Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in euch. Aber so viele Menschen sagen gerne, ich gehöre dazu. Aber das ist nicht die Frage. Das ist nicht die Police, über die ich heute Morgen spreche. Es geht um das ewige Leben, das immerwährende Leben. Und alles, was ewig ist, hat nie begonnen, also kann es auch nicht enden. Ewiges beginnt nie. Und der einzige Weg, wie man ewig sein kann, ist, das ewige Leben zu empfangen. Und es gibt nur einen, der ewig ist, und das ist Gott. Nicht durch den Beitritt zu einer Gemeinde oder zu einem Glaubensbekenntnis oder durch das Umblättern einer neuen Seite am Neujahrstag oder was auch immer, sondern indem man Gott, die Person Gottes in Form des Heiligen Geistes, in sein Leben aufnimmt. Und du bekommst einen Teil von Gott, der genauso ewig wie er ist, weil du ein Teil von ihm bist. Alles hat einen Anfang und ein Ende. Die Welt begann, sie endet, der Himmel beginnt, er endet. Jesus sagte, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden niemals vergehen, denn er ist das Wort. Er ist das Wort und dieses ist das Ewige. Und dieses Wort in dir bringt das Leben Christi hervor. Wenn ich das Leben aus einem Pfirsichbaum nehmen und es in eine Birne stecken könnte, würde er keine Pfirsiche mehr tragen, sondern nur noch Birnen, weil das Leben im Baum das hervorbringt, was er ist. Das Leben, das in dir ist, zeigt, was du bist. Dein Leben gibt so laut Zeugnis in dir, dass dein Zeugnis nicht gehört wird. An dem Leben, das du führst und den Dingen, die du tust, erkennt man, was du bist. Wenn das Leben Christi in dir ist, dann lebst du auch die Werke und das Leben Christi, denn das ist sein Leben, das durch dich lebt. Du bist lediglich ein Gefäß, um das Werk Gottes weiterzutragen. Was hat dieser junge Mann getan, als er nicht an einer solchen Investition interessiert war? Er hatte großen Reichtum, wird uns gesagt, aber der Reichtum der Welt muss vergehen. Und wie geht es dem jungen Mann heute? Wo ist er wohl? Er lehnte die Gelegenheit ab, die sich ihm bot. Dennoch war er ein gläubiger Christ oder ein Gläubiger, wie wir sagen würden, um es grundlegender auszudrücken. Er war ein Gläubiger, er wandelte in allem Licht, das das Gesetz hatte, und war wahrscheinlich ein treues Mitglied einer großen Gemeinde, aber er wusste, dass ihm das ewige Leben fehlte. Nun hatte er in Jesus etwas gesehen, was er bei anderen Menschen nie gesehen hatte. Er hatte einen Priester gesehen, er hatte seine Leute gesehen, er hatte gute Menschen gesehen, aber da war etwas Besonderes an Jesus Christus. Sie sahen es, sogar die Schriftgelehrten und die Soldaten, die aus dem Tempel geschickt wurden, um ihn zu verhaften, und sagten, niemals hat ein Mensch so geredet. Er redete nicht nur wie ein Priester oder ein Laier, sondern Gott stand hinter dem, was er sagte. Er hat nie ein Buch geschrieben. Wir haben nichts, was Jesus jemals in seinem Leben geschrieben hat. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass er einmal auf den Sand schrieb, als eine kleine Dame in schlechtem Ruf zu ihm gebracht wurde, und dann radierte er das wieder aus. Warum hat er nicht geschrieben? Er war das Wort. Er war der lebendige Beweis dafür, dass es einen lebendigen Gott gibt, sein eigenes Leben in ihm. Er sagte, wenn ich die Werke meines Vaters nicht tue, so glaubt mir nicht. Wenn ihr mir auch nicht glauben könnt, weil er ein Mensch war, so glaubt doch den Werken. Sucht in den Schriften, denn in ihnen glaubt ihr das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Sie sagen euch, wer ich bin. Das war für viele der damaligen Geistlichen eine fremde Sprache. Schade, dass es sich wieder zu wiederholen scheint. Aber die Welt bleibt dieselbe. Die Geister ändern sich nicht, sie gehen von einer Gruppe zur anderen, von einem Menschen zum anderen. Böse Geister und gute Geister von Gott. Der Heilige Geist bleibt derselbe, der er war, als er am Tag des Pfingstens von neuem fiel, als Gott sich in der großen Feuersäule unter seinem Volk verteilte. Aber in diesem Jesus sah er etwas, was kein anderer Mensch hatte. Er sah Gott in einem Menschen leben. Und nun, als intelligente Denker heute Morgen, wenn dasselbe Leben, das in Christus war, in euch ist, wie kann es verhindern, dass es dasselbe lebt und dasselbe ist? Es muss es tun. Wir könnten uns also emotional aufregen, wir könnten uns so sehr in ein Glaubensbekenntnis oder etwas anderes vertiefen, dass wir denken, das war's. Aber wenn wir lesen, was er war, dann ist es das, was er heute ist. Was Gott in Christus, deinem Bruder und Erlöser, war, das ist er auch in dir als erlöstes Kind. Jesus sah diesen jungen Mann und er liebte ihn. Es gibt eine Sache, an der es uns heute zu mangeln scheint, denn die Menschen, die uns nicht lieben, scheinen wir nicht lieben zu wollen. Seit ich unter den Full-Gospel-Leuten bin, und das ist eine Sache, die ich fand, bevor ich diese Geschäftsleute-Gruppe traf, dass die Organisationen des Pfingstglaubens sich zu isolieren scheinen. Das ist kein Ausdruck des Lebens von Jesus Christus. Er liebt alle und er liebte diesen jungen Geschäftsmann. Obwohl er ihn abwies, liebte er ihn doch. Und der junge Mann fand in Jesus etwas, was er nirgendwo anders fand, und er wurde eingeladen, das zu empfangen, was er hatte, aber der Preis war zu hoch. Und obwohl er gesehen hatte, dass die Investition, zu der er aufgefordert war, ihn all seinen weltlichen Besitz kostete, sagte Jesus zu ihm, geh und verkaufe, was du hast. Nun, Männer und Frauen, versteht mich nicht falsch. Ich meine nicht, dass wir kein Geld haben müssen. Aber wenn ihr das zu eurem Gott macht, wenn es das ist, wovon ihr abhängig seid, dann muss es untergehen. Und heute gibt es zu viele Geschäftsleute, die versuchen, so viel wie möglich an sich zu reißen, während wir sehen sollten, wie viel wir loslassen können. Was für ein Unterschied ist das heute in den christlichen Bereichen, in den konfessionellen Gemeinden und so weiter von allen? Wie groß ist heute der Unterschied zur früheren Pfingstgemeinde? Heute scheinen sie zu versuchen, damit zu prahlen, ich habe eine Flotte von Cadillacs und ich bin geistlich, weil ich so viel von den Gütern der Welt besitze. Und wir sehen, dass das sogar unter unseren Brüdern zu sehr überhöht wird. Die Pfingstler der ersten Tage verkauften, was sie besaßen, und verteilten es an die Armen, auch unter ihnen. Vor nicht allzu langer Zeit war ein junger Mann in Jamaika, wo wir auf den Rennstrecken waren, bei den Full-Gospel-Business-Leuten. Eines Abends machte ich eine ähnliche Bemerkung bei einer Versammlung von Geschäftsleuten, die von allen Inseln zusammengekommen waren, von allen Inseln. Und dieser junge Sänger kam zu mir und sagte, Bruder Branham, deine Aussage war heute Abend nicht so toll, was du über die Pfingstler gesagt hast, die verkaufen, was sie haben. Ich predigte über die Kritiker der Pfingstbewegung und sagte, dass sie das Recht hätten, diese eine Sache zu kritisieren. Ich sagte, ihr Geschäftsleute erzählt immer, wie man reich wird. Diese Männer wissen, wie man reich wird. Sie sind bereits reich. Das, was ihr ihnen verkaufen wollt, ist Jesus Christus, etwas, das sie nicht haben. Du kannst das Evangelium nicht in die Welt tragen. Wir müssen die Welt hierher bekommen. Hollywood greift nach glänzenden Dingen. Ein Affe tut dasselbe. Hollywood glänzt, aber das Evangelium leuchtet. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Glänzen und Leuchten. Wir versuchen, große Dinge anzuziehen und etwas Großes zu sein. Das ist kein Weg, um den Außenseiter zu bekommen. Lebe das Leben und lass Christus in dir leben. Das macht ihn hungrig und durstig, so zu sein wie du. Du solltest salzig sein, dann wird er durstig sein. Der einzige Weg, wie du salzig sein kannst, ist, das Leben Christi in dir wirken zu lassen, denn das ist er. Salz rettet nur, wenn es in Berührung kommt. Dieser junge Mann wusste, dass dieser Mann mehr war als nur ein gewöhnlicher Mensch. Er wusste, dass er Gott sein musste, denn das Leben Gottes spiegelte sich in ihm wider. Und er wurde durch das Wort vollständig bestätigt, dass er Gott war. Nun möchte ich auch kurz zu meinen Predigerbrüdern sprechen. Wir sind hier eine Gemeinde, die sowohl aus Predigern als auch aus Geschäftsleuten besteht. Ich fürchte nur ein wenig, dass unser großartiges System unserer Kirchen heute an denselben Punkt gelangt ist, denn die Bibel behauptet, dass wir in den letzten Tagen in das Gemeindezeitalter von Laodicea kommen werden, das reich ist und an Gütern reich ist und an nichts Mangel hat. Und weißt du nicht, dass du elend bist, arm, elend, blind und weißt es nicht? Das ist der traurige Teil, wisst es nicht, blind. Warum sollten diese Pharisäer, die Gelehrten der Seminare, Jesus Christus nicht erkennen, wo er doch durch die Bibel eindeutig identifiziert wurde, wo er doch bewies, dass er der Prophet war, von dem Mose sagte, dass er auferweckt werden würde? Und sie hatten seit Hunderten von Jahren keinen Propheten mehr gehabt. Und hier stand er mitten unter ihnen mit dem Wort Gottes selbst, aber die Bibel sagt, dass sie blinde Pharisäer waren. Und die Bibel sagt uns, dass sie blind sein müssen. Was für eine erbärmliche Sache. Und dieselbe Bibel, die sagt, dass sie blind sein werden, sagt auch, das Gemeindezeitalter von Laodicea wird verblendet sein. Elend, erbärmlich, arm, nackt und blind. Und weiß es nicht. Wenn wir einen Mann auf der Straße finden könnten oder eine Person, die sich in diesem Zustand befindet, wäre das eine erbärmliche Sache, wenn man jetzt zu ihm oder ihr gehen und mit ihm oder ihr reden könnte. Und wenn man sich die Kleidung einiger unserer modernen Frauen anschaut, wird man feststellen, dass sie von Natur aus genauso sind. Aber wenn man zu ihnen geht und ihnen sagt, dass sie falsch sind, und wenn sie zuhören und verstehen würden, dass sie nackt sind, würden sie versuchen, sich selbst zu helfen. Aber sie sind nackt und wissen es nicht. Nun hat Gott an diesem Tag den Heiligen Geist zurückgesandt, der, wenn Jesus Christus gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist, immer noch derselbe Messias ist. Und das Leben Christi ist in seiner Gemeinde und verkündet sein Wort. So war Gott auf der Erde in der Gestalt Jesu Christi, der das Wort war, um das Wort lebendig zu machen. Und der Heilige Geist ist heute im Fleisch und Blut und macht das Wort Gottes lebendig in jeder Verheißung und jedem Wunder. Und alles, was er verheißen hat, das ist da. Und die Gemeinden hatten die Möglichkeit, diese Police des ewigen Lebens zu empfangen, aber sie machten den gleichen Fehler wie der reiche, junge Herrscher. Sie sind zu den Räten gegangen, haben sich zusammengeschlossen und sind alle unter eine Art kirchliches Oberhaupt gekommen, das von der Bibel vorhergesagt wird. Wir sehen das in unserem Organisationssystem. Und sie sind jetzt in Rom und so weiter. Wir haben kein Blatt vor dem Mund zu nehmen, wir sagen einfach die Wahrheit. So steht es geschrieben. Gott rechtfertigt immer seine Wahrheit. Und der Gemeinde, die sich in einem solchen Zustand befindet, wird angeboten, die Police entgegenzunehmen. Und auf der gleichen Grundlage, die viele von Ihnen Geschäftsleuten hier heute Morgen, die zu diesen Gemeinden gehören. Ich sagte nicht, verlasst sie. Nein, mein Herr, ihr geht dorthin und seid ein Licht, aber nehmt das Licht mit. Seht ihr? Beachtet. Aus demselben Grund, aus dem der reiche junge Herrscher die Gelegenheit ablehnte, aus demselben Grund lehnt die Gemeinde heute die Gelegenheit zum ewigen Leben ab. Denn die Gemeinde selbst würde damit das Erbe ihrer Väter, die großen Traditionen, für die die Väter standen, beschädigen. Und wenn dann der Heilige Geist in einem großen kirchlichen System fallen würde, dann fürchte ich, dass die Verantwortlichen das nicht dulden würden. Er würde von dieser Organisation exkommuniziert werden, seht ihr? Und das können sie sich kaum leisten. Er wäre nicht mehr Doktor, Heiliger Vater, was auch immer. Er wäre nur ein gewöhnlicher Mann unter uns. Es gibt keine großen Leute im Christentum. Das ist die Welt, die das macht. Wir sind alle gleich groß, Söhne und Töchter Gottes und nicht etwa heiliger als du bist. Wir sind Kinder Gottes durch die Gnade Gottes. Ich lese in der Bibel, dass Gott zu Johannes auf der Insel Patmos sagte, dass er die Taten der Nikolaiden hasste. Nikao, Eroberung der Laien, um die Laien zu erobern und die ganze Heiligkeit in einige bestimmte Männer zu legen. Heiligkeit ist für alle da. Der Heilige Geist fiel auf die ganze Gruppe. Es gibt keinen heiligen Mann, es ist ein heiliger Gott. Wir sagen nicht heilige Gemeinde, heiliges Volk, es heißt heiliger Gott. Wir sind nicht heilig, aber er ist heilig. Es ist kein heiliger Prediger, es ist der Heilige Geist, der durch den Prediger wirkt. Es sind nicht die heiligen Menschen, wir sind alle nicht heilig. Aber anscheinend lehnen sie zu oft dieselbe Gelegenheit ab. In Offenbarung 3 lesen wir, dass die Gemeinde von Laodicea eines der traurigsten Bilder der ganzen Bibel ist. Offenbarung 3, die Gemeinde von Laodicea. Alle anderen Gemeinden im lutherischen Zeitalter und in den sieben Gemeindezeitaltern sagten nicht, dass Jesus in der Gemeinde ist, sondern er, der in der Gemeinde ist. Aber in Laodicea war er draußen, klopfte an und versuchte wieder hineinzukommen. Was für ein bedauernswerter Gedanke. Der Sohn Gottes klopft an seine eigene Gemeinde und versucht wieder hineinzukommen. Aber der Reichtum dieser Welt hat ihre Augen geblendet. Nicht nur reich an Geld, sondern auch reich an Popularität, reich an den Dingen der Welt, an den Sorgen des Lebens, bis man sich an den Schultern gerieben hat und intellektuelle Menschen sind gekommen und haben das Korn, die Perle von großem Wert, weggenommen. Aber Gott hat ein Volk dazu vorherbestimmt, dort zu sein, jemand wird dort sein. Aber sie lehnen es ab. Nicht alle, aber einige von ihnen werden es empfangen. Nun verwerfen sie ihn aus ihrer Liebe zu seinem Wort. Sie nehmen ein Glaubensbekenntnis an, irgendetwas, das man anstelle von etwas annimmt. Zum Beispiel, sie waren mit einer schönen Frau verheiratet. Sie liebte dich und du liebtest sie, sagtest du. Nach einer Weile nimmst du eine andere Frau oder einen anderen Mann. Du müsstest deine erste Liebe ablehnen. Und das ist der einzige Weg, wie wir ein Glaubensbekenntnis annehmen können, ist, wenn wir unsere erste Liebe, das Wort, ablehnen. Man kann nicht an einen Irrtum glauben, wenn man nicht schon vorher über die Wahrheit hinweggegangen ist. Aber wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir die Hände schütteln und sie auf die Gemeinde legen. Sie rauchen immer noch, trinken, feiern Partys. Ich habe gestern Abend gesprochen, als ich mit dem Aufzug nach unten fuhr. Da war eine Dame im Aufzug, sie erzählte, dass sie zu einer Party der Gemeinde geht und sagte, die ist im Keller der Gemeinde. Wir werden Bunko spielen und sie hatten Truthähne, die sie verschenken wollten. Und das war, um den Pastor und die Missionen zu bezahlen. Siehst du nimmst etwas an. Das ist nicht Gottes Programm. Wenn ich jemals an einen Punkt komme, an dem ich das Evangelium nicht mehr predigen kann, weil ich in solchen Dingen schwelgen muss, dann würde ich die Bibel schließen und nach Hause gehen. Das ist sehr schade, aber wir haben es. Warum? Weil sie die Police des ewigen Lebens abgelehnt hat. Das ist es, was dies tut. Sie haben ihre Liebe verloren. Vorgestern Abend ging ich in ein kleines Lokal in der Hotellobby und wollte ein Sandwich essen. Und ich sagte zu der Dame, bring mir ein Sandwich und ein Glas Buttermilch. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig ausspreche oder nicht. Aber die kleine Dame sah aus, als hätte sie Krebs mit ihren blauen Augen und so. Und sie hatte so viele Klamotten an, dass man sie in eine Aspirinschachtel stecken konnte. Sie sagte, möchten Sie Bourbon auf Eis? Ich sagte, wie bitte? Sie sagte, Bourbon auf was? Ich sagte, Buttermilch, seht ihr? Sie sagte, also, was willst du trinken? Ich sagte, Buttermilch. Sie sagte, nun, wir haben hier ein paar gute Mixgetränke. Ich sagte, Lady, ich bin ein Prediger des Evangeliums. Sie sagte, ich bin katholisch. Und sie sagte, unsere Priester kommen herein und trinken. Ich sagte, ich bin kein katholischer Priester. Ich bin ein Prediger des Evangeliums. Sie sagte, würdest du nicht ein Milchgetränk trinken? Ich sagte, mixe nichts dazu, sondern bring mir reine Buttermilch. Ja, genau. Und sie wusste es nicht. Aber da hast du's, siehst du, da hast du's. Religion, genau das gleiche wie die Welt. Religion bedeutet eine Bedeckung. Wenn du von der Welt bedeckt werden kannst, verhältst du dich wie die Welt. Wenn du aber mit dem Blut Jesu Christi bedeckt bist, mit ihm verbunden bist, dann kümmern dich diese Dinge nicht mehr. Ihr seht nichts als das Blut, und Gott erkennt nur das Blut an. Wenn ich das Blut sehe, werde ich über dich hinweggehen. Amen. Wir sind Gott für diese Dinge dankbar. Jetzt reden wir über diese Police des ewigen Lebens. Und oft, wenn ich unter diesen Pfingstlern bin, können sie so schnell predigen und ich bin so langsam. Ich bin ein Rebell, um es mal so zu sagen, ein Südländer. Ich muss mir einfach Zeit lassen. Wie hier auf der Straße, sie überfahren mich fast und ich ziehe mich in die Ecke zurück und warte, bis die ganze Menge vorbei ist. Und dann sieht es so aus, als würde es hier nicht enden. Also bin ich ein bisschen langsam. Ihr müsst es ein bisschen mit mir aushalten. Lasst uns an einige der Inhaber dieser Police denken. Lasst uns heute Morgen ein paar Leute befragen, die diese Police schon einmal abgeschlossen hatten, damit wir sehen können, ob die Police zuverlässig ist oder nicht. Ich spreche vom Wort Gottes, dass Christus in Fleisch und Blut ist. Jemand, der diese Police in Händen hatte, wir werden zurückgehen und schnell ein paar Inhaber durchgehen. Es gab einmal einen Mann, dem diese Police angeboten wurde. Er war ein Bauer. Und Gott, der Herr, begegnete ihm mit seinem Wort und sagte, es wird eine Flut geben, die ganze Welt zerstören wird. Du wirst dich jetzt sehr komisch verhalten, wenn du diese Police erhalten willst, aber sie wird dir das Leben retten. Ich möchte, dass du eine Arche baust. Das war Noah. Und obwohl der Rest der religiösen Welt damals dachte, der alte Mann sei verrückt und es entsprach sicherlich nicht der wissenschaftlichen Ordnung der Zeit, denn Jesus sagte, wie es in den Tagen Noahs war, eine Welt wie diese, so wird es sein bei der Ankunft des Menschensohns. Wenn die Police so viele Namen hat, die darauf geschrieben sind, und er ist dort oben und erlöst heute Morgen alle, die ihren Namen in diesem Buch haben werden. Jetzt nach einer Weile kommt der letzte Name dran, und das ist, das wird es beenden. Kommt jetzt herein, meine Brüder, wartet nicht, nach einer Weile könnte es zu spät sein. Kommt jetzt, solange ihr die Gelegenheit habt, solange sie sich euch bietet. Wir stellen fest, dass Noah diese Investition getätigt hat, ein sehr beliebter Bauer war und wahrscheinlich viele Leute kannte und große Dinge besaß. Aber er verkaufte vielleicht seinen Hof, um das Material für den Bau dieser Arche zu bekommen. Die Leute lachten ihn aus. Das war die Schuld Satans. Man hätte ihn einen heiligen Roller nennen können. Wie einer heute Morgen sagte, wurde er ein heiliger Roller auf dem Boden, als er seinen Namen fand und mit dem Blut des Herrn Jesus unterschrieb, weil er diese Police halten wollte. Und er, Noah, tat dasselbe. Er wurde los, was er hatte, und baute eine Arche. Er wurde ausgelacht, vom Satan versucht, aber wir erfahren, dass sich seine Police auszahlte, indem sie sein Leben rettete. Nicht nur sein Leben, sondern auch sein Haus. Und ich glaube, dass das wahr ist. Nicht nur ihn, vielleicht die Frau, eine Geschäftsfrau, der Mann, ein Geschäftsmann. Ihr sagt, was hat das mit meiner Familie zu tun? Es wurde einmal gefragt, Paulus und Silas. Der philippinische Kerkermeister fragte, was kann ich tun, um das ewige Leben zu haben? Er sagte, glaube an den Herrn Jesus Christus und du und dein Haus. Warum? Wenn er wirklich, nicht nur vorgetäuscht glaubt, sondern glaubt. Jesus sagte, dieses Zeichen in Markus 16 werden folgen, nicht vielleicht, werden denen folgen, die glauben. Und wenn ihr genug Glauben für eure eigene Rettung habt, könnt ihr auch eure Familie durch den Glauben in Anspruch nehmen. Wenn du diese Art von Glauben hast, kann dein Glaube deiner Familie helfen, dir und deinem Haus. Und als Noahs Familie sah, dass der Vater, ein guter Mann, sich abmühte, kamen seine Söhne und seine Schwiegertöchter und so weiter mit ihm und trugen die Schmach des Wortes. Das müsst ihr immer tun. Das Reich Gottes kommt nicht ohne Prüfungen. Die Menschen drängen hinein in das Reich Gottes, nicht durch Überlegung. Aber es hat sich gelohnt, denn es hat ihm das Leben gerettet. Wir könnten uns stundenlang mit Noah beschäftigen. Aber lasst uns zu einem anderen gehen mit dem Namen Daniel. Er war ein Prophet und hatte die Möglichkeit, Gottes Prophet zu werden. Und das Wort Gottes kommt nur zu einem Propheten, auf keine andere Weise. Es kommt immer zu einem Propheten. Seht einen Moment. Ein Bruder spricht in einer anderen Sprache, ein Bruder gibt eine Deutung. Amen. Danket dem Herrn. Wir haben verstanden. Denen, die das nicht verstehen, einem Geschäftsmann, ich würde nichts Negatives darüber sagen. Seht ihr, es muss eine wichtige Sache sein, dass der Heilige Geist in die Botschaft einbricht, um so etwas zu tun, um eine Warnung zu geben. Jetzt glauben wir an unbekannte Zungen, als eine Gabe. Ich dachte immer, dass das falsch sei. Als ich das erste Mal unter die Leute kam, dachte ich, dass diese Leute, die in Zungen sprechen, sich das vielleicht nur einbilden. Aber ich wollte nichts sagen, denn wir können ja den Heiligen Geist lästern. Das bedeutet, über etwas Falsches reden. Als ich nach Afrika ging und die ganze Welt bereiste, fand ich heraus, dass es keinen Laut ohne Bedeutung gibt. Jedes kleine Gackern und jede Bewegung hat irgendeine Bedeutung. Dann halten wir einfach still, bis der Heilige Geist sein Wort bestätigt. Und das ist vielleicht der Grund, warum er die Botschaft verkündet hat, um zu sagen, wie ich es verstanden habe. Ich hoffe, dass ich es verstanden habe. Hört die Worte des Herrn und gehorcht den Worten des Herrn. Denkt daran, das war nicht ich. Das waren Männer, begabte Männer, die mit anderen Sprachen sprechen konnten. Und die Männer selbst würden das nicht tun. Ich denke nicht. Wenn es um eine Botschaft ging, würden sie sie nicht sprechen, wenn es nicht etwas war, das der Heilige Geist dringend zu einer Seele hier bringen wollte. Ich weiß es nicht. Seht ihr, ich weiß nichts darüber. Das hängt von Gott ab. Seht ihr? Aber wir wollen immer alles, was Gott tut, respektieren und ihm Ehrfurcht entgegenbringen. Nun zurück zu dem Gedanken der Versicherungsnehmer, der Police, von der diese Männer auch erfüllt wurden, um jetzt diese Werke zu tun, um inmitten einer Botschaft etwas einzubringen und zu sagen, das ist der Heilige Geist, mit anderen Worten, der zu euch spricht. Daniel war derjenige, mit dem wir gesprochen haben. Er war ein Versicherungsnehmer. Er war ein Mann, der mit Gottes Geist erfüllt war. Weil das Wort in Daniel war, war Daniel ein Prophet. Und die Bibel sagt im ersten Kapitel des Hebräerbriefs, in denen die Zeiten der Vorzeit hat Gott auf verschiedene Weise und an vielen Orten zu den Vätern durch die Propheten geredet. Prophet ist ein zusammengesetztes Wort, das ein Offenbarer der Schrift und ein Vorhersager der Dinge, die kommen sollen, bedeutet, um zu zeigen, dass Gott seine Botschaft nicht ändert. In jedem Zeitalter hat Gott nicht eine Organisation, nicht eine Gruppe oder ein System, sondern einen Menschen eingesetzt. Und der unveränderliche Gott hat im Garten Eden einen Weg geschaffen, damit die Menschen gerettet werden, nämlich durch das Blut. Wir können Bildungssysteme und konfessionelle Systeme haben, aber Gott lehnt sie ab. Es bleibt immer noch das Blut. Und das ist der einzige Weg. Gott benutzt einen Einzelnen. Zwei Menschen werden die Sache nie gleich sehen, also kann Gott nur eine Person in seine Hand bekommen. Durch sie, wie Mose und durch Daniel und durch die verschiedenen Propheten. Und hört zu. Ihr sagt nun, was ist mit dem Heiligen Geist? Der Heilige Geist ändert die Sache nicht. Sieh, das Wort des Herrn kommt zu den Propheten. Johannes war der Prophet der Stunde. Er stand im Wasser und verkündete, dass der Messias bereits irgendwo unter ihnen war. Er würde es an einem Zeichen erkennen. Und als der Messias, der das Wort ist, ins Wasser kam, kam er zum Propheten, das Wort kam zum Propheten. Jesus sagte in diesen Tagen, er, das ist ein Personalpronomen, er, der Heilige Geist, wird, wenn er auf euch gekommen ist, zu euch kommen und euch diese Dinge zeigen, die ich euch gelehrt habe, und wird euch die zukünftigen Dinge zeigen. Es ist immer noch dasselbe. Der Heilige Geist ist der Prophet unter uns heute. Der Heilige Geist ist der Prophet. Daniel war ein Prophet. Die Worte Gottes, die Bibel, wurden Daniel anvertraut, um den Menschen zu zeigen, dass Gott noch lebte. Und Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er seine Investition nicht verunreinigen würde. Oh, wenn die Gemeinde das nur tun könnte, wenn die Gemeinde nur in ihrem Herzen beschließen könnte, dass sie ihre Investition nicht verunreinigt, indem sie sich mit Dingen beschäftigt, die sie in ein System bringen, das sie von Gott wegführt. Daniel hatte einen Vorsatz in seinem Herzen. Und was hat es bewirkt? Es rettete sein Leben vor den Löwen. Die hebräischen Kinder legten sich auf Gott fest, dass sie seine Gebote nicht brechen würden, auch wenn sie ein Bild ihres heiligen Bruders Daniel machten. Ich glaube, dass es sich um ein Bild von Daniel handelte, denn er war Belsazars Gott, und wir erfahren, dass er diesem heiligen Mann ein Bildnis machte. Egal wie heilig der Mann war, sie durften sich nicht vor irgendeiner Form von Bild verbeugen, egal wie das Bild aussah. Die heidnische Welt kam herein, indem sie ein heiliges Bild anbetete. Sie geht auf dieselbe Weise hinaus, und wir sehen, dass das System es heute tut. Die hebräischen Kinder wollten sich also vor keinem Bild verneigen, und man erfährt, dass sich ihre Investition auszahlte, indem es ihr Leben rettete. Nun, nur ein paar Augenblicke. Finden wir einen anderen Kerl mit dem Namen. Er ist ein Geschäftsmann, der einen kommerziellen Beruf hatte. Er war Fischer. Er wurde Simon genannt. Sein Bruder war Andreas. Sein Vater hieß Jonas. Nein, ich bitte um Verzeihung. Doch, das war es. Ich glaube, das ist richtig. Und so finden wir heraus, dass der Bruder dieses Fischers an einer Erweckung der Täufer teilgenommen hatte, Johannes der Täufer. Und er hatte, dieser Täufer sagte, ich habe es nicht bekommen, aber es wird kommen. Es wäre gut, wenn unsere Organisation und ich, der ich eine Zeit lang Baptist war, dasselbe tun würden. Ja, es wird kommen. Wenn du, es muss von oben kommen. Es ist ein Versprechen. Und eines Tages verkündete dieser Baptist oder Täufer, da ist er, mitten unter euch. Das begeisterte Andreas so sehr, dass er zu seinem Bruder, dem Angler, ging und ihn holte. Er war so sehr mit seinen Geschäften beschäftigt, dass er eines Morgens an einem Frühstück teilgenommen haben könnte. Ich weiß nicht, woran er teilnahm, es war unten am Ufer. Und als er dort war, ging er in die Gegenwart des Sprechers, und der Sprecher sagte: Dein Name ist Simon, und du bist der Vater. Jonas ist dein Vater. Genau dieses Mitglied des Sanhedrins, dieses Mitglied eines großen kirchlichen Gremiums, das seine Bibel gelesen hatte und wusste, dass der Mann, Mose, dem sie gefolgt waren, ihnen gesagt hatte, wenn der Messias kommt, wird er ein Prophet sein. Er hörte auf das, was das Wort zu sagen hatte, unabhängig davon, welchem kirchlichen System er angehörte. Könnten wir heute nicht auf denselben Mann, Jesus Christus, hören, der uns sagte, was hier in den letzten Tagen geschehen würde? Und als er zu diesem Mann kam und er ihm sagte, wer er sei, nicht nur er, sondern auch sein gottesfürchtiger alter Vater, der gestorben war, investierte er schnell in diese Police das ewige Leben und wurde Bischof in Rom, in der Gemeinde. Nathanael nach, da war ein Mann, der hieß Philippus, der hatte das gesehen und das hat ihn so begeistert. Er wusste, dass das der Messias war, denn er war ein Prophet. Sie hatten alle möglichen Propheten gehabt, aber es war nicht die richtige Art von Propheten, als sie diesen Propheten kommen sahen, der durch das Wort völlig identifiziert war. So ist die Gemeinde heute ein Prophet. Sie sollte vollständig durch das Wort Gottes identifiziert werden, welche der Prophet ist. Und wenn wir uns organisieren und Gruppen bilden und uns voneinander trennen, weil wir scheinbar nicht den Glauben haben, wie wollen wir dann das Wort annehmen? Seht ihr, wir können es nicht tun. Kommt zurück zum Wort, das ist das ewige Leben. Meine Worte sind Leben. Nun beachtet, was geschah. Wir sehen, wie Philippus so begeistert ist, dass er um den Berg herumläuft. Wenn ihr mal nachmessen wollt, dann sind es ungefähr 15 Meilen. Wahrscheinlich kamen sie am nächsten Tag zurück und brachten einen Mann mit, Nathanael, der seinen Freund gefunden hatte, mit dem sie die Bibel studiert hatten. Er saß unter einem Olivenbaum und betete, denn er besaß einen Hain. Und schnell, er hatte jetzt keine Zeit zu täuschen, er war auch ein Inhaber der Police und wollte es anderen zeigen. Wenn man so eine Police bekommt, das hat was, dann wird man schnell zum Verkäufer. Und er wartete nicht und sprach nicht darüber, wie es in seinem Hain zuging. Er sagte, kommt, seht, wen wir gefunden haben, Jesus, den Sohn Josefs, Jesus von Nazareth. Schnell sagte dieser überzeugte Hebräer aus den großen Gerichten des Sanhedrins, aus der Synagoge, kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Siehst du, wie Gott die Menschen demütigt, sie erniedrigt? Wenn sie sich etwas aufgebaut haben, erhebt Gott ein kleines Etwas, das nicht einmal sein ABC kennt und demütigt es einfach. Seht ihr, das ist die Art, wie Gott es tut. Denn Gott ist immer noch Gott. Er nimmt das Nichts, um etwas daraus zu machen. Was wäre, wenn er zu Kaiphas und den Hohepriestern gekommen wäre und zu dem Klerus, der ausgebildet wurde, um das Amt an jenem Tag zu übernehmen, als der Messias kam? Dann hätten sie etwas gehabt, womit sie hätten prahlen können. Und ich will nicht unhöflich sein, aber ich hoffe, ich werde nicht so verstanden. Hätte es nicht wieder geschehen können? Wir denken also, wir Methodisten haben es drauf, wir Baptisten haben es drauf, und Gott erweckt vielleicht einen Mann, der nie eine Schule besucht hat, oder einen Haufen Leute, die er mit seinem Geist salben kann, die noch nicht einmal ihr ABC kennen. Die Bibel sagt, dass Petrus ein unwissender und ungelehrter Mann war. Aber was er hatte, nahmen sie zur Kenntnis, denn es war Gott, der durch ihn lebte. Was ich habe, das gebe ich dir, sagte er zu dem Lahmen. Wir finden also in dieser großen Zeit, dass dieser Mann sagte, nun, warte mal, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Da gab er dem Mann eine gute Antwort und sagte, komm und sieh, sitz nicht zu Hause und kritisiere, komm und finde es selbst heraus. Sag nicht, was jemand anderes gesagt hat, komm und sieh selbst. Auf seinem Weg um den Berg herum sprachen sie vielleicht über die Zeit, als sie losgingen, um Fische zu kaufen. Er sagte, erinnerst du dich an den alten Fischer, der seinen Namen nicht auf der Quittung unterschreiben konnte? Den alten Fischer? Ja, ich erinnere mich an ihn. Simon. Nun, als er direkt in die Gegenwart von diesen, leere Stelle auf dem Tonband, Träger des ewigen Lebens, da sagte er zu ihm, als er sich umsah und sagte, du heißt Simon und bist der Sohn des Jonas, seht ihr? Und er sagte, du weißt, dass wir von unserem Führer, der dieses Wort hinterlassen hat, gelehrt werden, dass in diesen letzten Tagen für uns ein Prophet kommen wird. Der Herr wird inmitten von uns aufstehen. Oh, sagte er, das kann ich kaum glauben. Ich muss nachsehen gehen. Und als er dann ins Publikum ging, gab es keinen einzigen Kritiker. Ich hoffe, dass ihr heute Morgen genauso gekommen seid. Kein Kritiker, sondern einfach nur gekommen, um zu sehen, ob es richtig ist oder nicht. Er ging ins Publikum und stand einfach da. Und als er das tat, sah er die Quelle des ewigen Lebens, die einzige Quelle. Er drehte sich um und sah ihn an und sagte, siehe, da ist ein Israelit, in dem keine Arglist ist. Er sagte, Rabbi, so viele Worte hiervon. Wann hast du mich je gekannt? Ich habe dich nie gesehen und du hast mich nie gesehen. Wie kannst du etwas über mich wissen? Nun, sagte er, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Baum warst, habe ich dich gesehen. Am Tag zuvor und 15 Meilen um die Berge herum. Was? Er investierte sofort in eine Police. Er fiel ihm zu Füßen, dieser treue Mann, ein Mitglied der Gemeinde. Welch ein Unterschied zwischen dem und dem reichen, jungen Geschäftsmann. Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel. Schnell zückte er eine Police. Wie wäre es mit der kleinen Frau am Brunnen? Das waren Juden. Gehen wir zu den Samaritern. Und jetzt sind wir bei den Heiden. Die Juden und Samariter suchten einen Messias, nicht die Heiden. Wir verehrten Götzen. Römer und Griechen und was auch immer wir sind, wir beteten Götzen an. Aber die Juden suchten nach einem Messias und die Samariter auch. Und wir finden heraus, dass der Messias sich nur denen offenbart, die ihn suchen. Wenn ihr heute Morgen hier seid und nach ihm sucht, wird er sich euch offenbaren. Wenn ihr nicht sucht, wird er es nicht tun. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. So suchten die Samariter. Und er war auf dem Weg nach Jericho, aber er musste durch Samaria gehen. Und als er am Tor einer Stadt, Sichar, saß, erfahren wir, dass seine Jünger hineingingen, um Proviant zu kaufen. Und er wurde allein gelassen. Und eine kleine Lady, eine kleine Frau und eine Frau von schlechtem Ruf, sie hatte kein Geld. Sie war nicht wie der reiche junge Herrscher. So kam sie, und wir wissen nur, dass sie einen alten Wassertopf hatte, und sie setzte ihn ab und wollte die Windel in den Brunnen hinablassen, um Wasser zu holen. Und sie schaute zu ihrer Seite hinüber in einem kleinen Ausblick, und da saß ein Mann, ein Jude, der wohl so aussah, als ob er... Die Bibel sagt, du bist kein Mann über 50. Er sah wohl wie 50 aus, aber er war erst um die 30. Und es war nicht üblich, dass Juden und Samariter Gemeinschaft hatten, weil es eine Trennung gab. Er sagte also, bring mir etwas zu trinken, und berührte damit ihren Geist. Sie sagte, nun, es ist nicht üblich, dass ihr Juden eine Frau aus Samarien um etwas bittet. Aber, sagte sie, wenn du wüsstest, mit wem du sprichst. Da ergriff er ihren Geist und sagte, hol deinen Mann und komm her. Sie sagte, ich habe keinen. Er sagte, das hast du gut gesagt, denn du hattest 5 und der, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Mann. Das hielt sie auf. Was war das? Sie sagte, Herr, erinnert ihr euch an die Pharisäer ein paar Tage zuvor, als sie sahen, dass Jesus das messianische Zeichen zeigte, dass er der Prophet war, der kommen sollte, sagten sie, er ist ein Spiritist. Er ist Beelzebub, der Fürst der Teufel, eine Art Wahrsager. Sie mussten sich vor ihrer Gemeinde verantworten. Das Werk war vollbracht. Sie mussten ihr eigenes Gesicht vor der Gemeinde wahren. Die Werke waren getan worden, sie konnten es nicht leugnen. Sie sagten, es ist ein böser Geist. Jesus sagte, ich vergebe euch. Das Lamm war noch nicht geschlachtet worden. Aber wenn der Heilige Geist kommt, um das Gleiche zu tun, wird ein Wort gegen ihn niemals vergeben werden. Seht? Seht, hier finden wir sie also in diesem Zustand. Und diese kleine Frau hatte nichts. Sie hielt sich wahrscheinlich von der Gemeinde fern, weil sie so viel darin gesehen hatte. Denn in ihrem Herzen war ein Samen gelegt, das ewige Leben. Alles, was der Vater mir gegeben hat, wird zu mir kommen. Und als dieses Licht auf sie aufblitzte, nannte sie es nicht mehr Teufel. Seht euch den Unterschied zwischen dieser Frau und dem Priestertum an. Sie sagte, Herr, ich erkenne, dass du ein Prophet bist. Wir wissen, dass, wenn der Messias kommt, er genau diese Dinge tun wird. Wir suchen nach einem Messias. Wir haben seit Hunderten von Jahren keinen Propheten mehr gehabt. Aber unser Führer, Mose, hat uns gesagt, dass in den letzten Tagen ein Prophet auferstehen wird und er wird der Messias sein. Das heißt, der Gesalbte. Gesalbt. Er war das Wort. Gott ist das Wort. Und er war in Christus. Und die Bibel sagt, das Wort Gottes, das Wort, ist lebendig, kraftvoll und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Hebräer 4. Es durchdringt das Mark der Knochen und ist ein Unterscheider der Gedanken und Absichten des Herzens. Das ist der Grund, warum er sie ansehen und erkennen konnte, woran sie dachten, denn er war das Wort. Er war das Leben. Er ist immer noch das Wort und er ist immer noch das Leben. Und er wusste es. Er tut das Gleiche. Jetzt finden wir, eine Schwester spricht eine Ermahnung in der Versammlung. Amen. Gelobt sei der Name des Herrn für seine Botschaft in dieser Sache. O, diese Lebenspolice. Das Leben. Das Leben, das Größte, was es gibt, ist das Leben. Und es gibt nur eine Form des ewigen Lebens, und das ist Gott. Nun schaut euch diese kleine Frau an, wie die Prophezeiung gerade ausging. Da hatte sie einen Wassertopf in der Hand. Und sie hatte auch einen in ihrem Herzen. Sie sagte, ich erkenne, dass du ein Prophet bist, und wir wissen, wenn der Messias kommt, wird er diese Dinge tun. Das ist es, was er tun wird. Das wird sein bestätigtes Zeichen sein. Er wird das Wort sein, das wahrnimmt. Und du liest mir aus meinem Herzen vor. Wer bist du? Und Jesus sagte, ich bin er. Dann wurde dieser Wasserkrug stille, dieser aber wurde voll. Und sie nahm eine Police des ewigen Lebens heraus. Er sagte, das Wasser, das ich gebe, ist ewiges Leben, das hervorsprudelt und im Herzen entspringt. Und dann konnte sie nicht mehr stillhalten, sie wollte, dass auch ihre Mitmenschen die Police bekämen. Und sie ging durch die Stadt hinunter. Ehrlich, dazu hatte sie kein Recht, sie war eine Frau von schlechtem Ruf. Ihr Männer und Missionare hier wisst, dass das im Osten immer noch so ist. Sie wollten nicht auf sie hören, aber sie, wie könnten sie sich davor drücken? Sie war voll von ewigem Leben. Sie mussten ihr zuhören. Wie ein brennendes Haus an einem trockenen, windigen Tag. Man konnte es nicht aufhalten. Sie ging los. Und nicht nur das, wenn sie nicht so erfüllt gewesen wäre, hätten die Männer ihr nicht zugehört. Aber sie hatte etwas Positives, von dem sie wusste. Und wir finden heraus, dass sie sagte, kommt, seht einen Mann, der mir gesagt hat, was ich getan habe. Ist das nicht der wahrhaftige Messias? Und sie brachten ihn in die Stadt. Er hat es nicht mehr getan, aber das Volk glaubte dem Zeugnis der Frau. Und sie wurden alle gläubig an den Herrn Jesus. Schnell, weil es tut mir leid, dass ich euch so lange aufhalte. Aber wenn ihr mir nur noch ein paar Augenblicke gebt, möchte ich euch noch etwas sagen. Beachtet, Nikodemus war ein großer Mann und er war ein religiöser Mann. Er war ein Meister, ein Anführer in seinem Volk, ein angesehener Mann. Ein bisschen wie Simeon, der Priester, bei der Geburt des Herrn Jesus. Er versprach durch den Heiligen Geist, den Tod nicht zu sehen, bis er das Heil des Herrn sah, wie er durch den Geist in den Raum geführt wurde, um das Kind zu segnen. Wie Hanna, die Prophetin, blind, drüben in der Ecke, nicht wegging, Tag und Nacht, aber im selben Augenblick, niemand sagte es ihnen, schlängelte sich diese blinde Frau, geführt vom Heiligen Geist, durch das Volk und stand an seiner Seite und segnete Gott für ihn. Eine Frau, die körperlich blind ist, war in einem schlechten Zustand, aber es gibt heute Morgen Menschen in New York, die blinder sind als diese Frau und auf beiden Augen sehen können. Aber sie wurde vom Geist geführt, ein Geist des Lebens führte sie zur Quelle des Lebens. Wenn man danach dürstet, muss es irgendwo eine Quelle geben. David sagte, die Tiefe, wenn sie nach der Tiefe ruft, muss es eine Tiefe geben, die auf diesen Ruf antwortet. Mit anderen Worten, bevor es eine Flosse auf dem Rücken eines Fisches gab, musste es zuerst ein Wasser geben, in dem er schwimmen konnte, sonst hätte er diese Flosse nie bekommen. Bevor ein Baum auf der Erde wachsen konnte, musste es zuerst eine Erde geben, in der er wachsen konnte, sonst hätte es nie einen Baum gegeben. Verstehst du, was ich sagen will? Wenn es erst eine Erde geben muss, weil er heute Morgen hungert, weil die Menschen durstig sind, zeigt das, dass irgendwo eine Quelle des Lebens offen ist, damit ihr darauf reagieren könnt. Es muss zuerst eine Tiefe geben, um auf die Tiefe zu antworten, die ruft. Sonst gäbe es diesen Ruf nicht. Das ist der Grund, warum die Leute in die Gemeinde gehen und einfach ihren Namen in das Buch eintragen, anstatt wiedergeboren zu werden und die Police des Lebens zu nehmen. Dann gehen sie hinaus und versuchen, den heiligen Ruf zu unterdrücken, indem sie rauchen, trinken und spielen und unmoralisch ausgehen. Seht ihr das? Wie könnt ihr es wagen, den heiligen Ruf Gottes zu unterdrücken, den Gott in uns hineingelegt hat, um nach ihm zu dürsten? Ihr habt kein Recht dazu. Ich habe das Richtige für dich heute Morgen. Es ist das Leben. Das ist es, was ihr wollt. Es ist das Leben. Und dieses Leben ist pervertiert. Das ist der Tod. Das ist der Ort, an dem die Bibel sagt, wer in Lust lebt, ist tot, während er lebt. Seht ihr, man kann also nicht im weltlichen Vergnügen leben und das ewige Leben haben. Die Police ist richtig, Freunde. Also kam Nikodemus, um eine Investition zu tätigen. Er kam in der Nacht, stellte aber fest, dass die Bank immer geöffnet ist. Es mag spät sein, aber sie ist immer noch offen. Sie ist offen. Er, immer, die Bank ist offen, um Geschäfte zu machen. Und so fand er fand das ewige Leben, indem er zu Jesus kam. Lasst uns eine weitere Person untersuchen, oder zwei. Nehmen wir Lukas 24, Vers 49. Die Jünger hatten an den Herrn Jesus geglaubt. Und nun war die Zeit der Verheißung gekommen, war nahe. Und so sagte Jesus zu seinen Jüngern, den Policenträgern, dass sie eine Dividende daraus ziehen würden, aber sie sollten in der Stadt Jerusalem warten, bis er zum Hauptquartier ging und es ihnen zurückschickte, bis der Scheck zurückkam. Er ging hinauf, er hatte es mit seinem eigenen Blut unterschrieben, und er stieg hinauf, um ihnen ihre Dividende zurückzusenden, aber sie sollten auf ihre Dividende warten. Nun, er sagte nicht, wartet 5 Minuten und seid entmutigt, wenn ihr an den glaubt, der zu euch spricht, an Gott, der zu euch spricht, sagte er, wartet bis, wie lange? Eine Woche, 10 Tage, 5 Tage, was auch immer, bis ihr diesen Lohn erhaltet, bis die Dividende kommt. Dann, alsdann, werde ich die Verheißung meines Vaters auf euch herabsenden. Aber wartet in der Stadt Jerusalem, bis ihr es empfangt, bis ihr mit dem Lohn aus der Höhe ausgestattet seid, für eure Police des Glaubens an mich. O ihr Baptisten, ihr Methodisten, ihr Presbyterianer. Ich will mich nicht aufregen, aber das ist genug, um jemanden aufzuregen. Warum wartest du nicht dort? Ihr seid ein Policenträger, aber es gibt eine Dividende darauf. Paulus sagte in Apostelgeschichte 19 zu den Baptisten, ich selbst bin Baptist, ich bin ein Pfingstbaptist. So fragten sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, seit ihr glaubt? Nun, wir haben gelernt, dass wir den Heiligen Geist empfangen, wenn wir glauben. Aber er fragte, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, seit ihr glaubt? Sie sagten, wir wissen nicht, dass es einen Heiligen Geist gibt. Er fragte, auf was seid ihr dann getauft worden? Sie sagten, wir sind schon getauft worden. Er sagte, das wird nicht mehr gelten. Und als sie das hörten, sie sollten an Jesus glauben, der noch kommen sollte. Und als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen Jesus Christus taufen. Paulus legte ihnen die Hände auf, und der Heilige Geist kam auf sie, und sie redeten in Zungen und priesen Gott. Paulus sagte auch in einem anderen Kapitel, wenn ein Engel vom Himmel ein anderes Evangelium predigt als das, das ihr von mir gehört habt, so sei er verflucht, sei er Bischof, Kardinal oder was es auch sei. Ja, wenn ein Engel vom Himmel, geschweige denn ein Kardinal oder ein Bischof oder ein Prediger, etwas anderes predigt als diese Police des ewigen Lebens durch Jesus Christus, dann soll er verflucht sein. Du hast gesagt, Bruder Branham, du gerätst an die Grenzen. Ich weiß genau, wo ich bin. Ich bin nicht verloren. Ich weiß genau, wo ich bin. Ich bin vielleicht aufgeregt, aber wie ich neulich Abend sagte, jemand sagte, du wirst verrückt. Ich sagte, nun lasst mich einfach in Ruhe. Ich fühle mich auf diese Weise besser als auf eine andere Weise. Also habe ich das Leben. Denn es ist das Leben. Für die Welt ist es eine Torheit, aber für mich ist es großartig. Ich bin gerettet, wo ich nicht gerettet war. Ich habe jetzt die Auferstehung von Christus in mir. Und es gibt viele andere hier, Brüder, die diese Wahrheit kennen. Ihr habt sie in euch, die Auferstehung. Ja, sie gingen hinauf, diese Policenträger, um eine Dividende zu erhalten. Oh mein, dienende Brüder, lasst uns das heute Morgen tun. Lasst uns jetzt eine Dividende auszahlen. Die Verheißung, sagte Petrus am Pfingsttag, die Verheißung gilt euch und euren Kindern und denen, die fern sind, den Heiden. Hört genau zu, Brüder, so viele der Herr, unser Gott, berufen wird, und er wird mit Sicherheit jeden rufen, der seinen Namen im Buch des Lebens des Lammes stehen hat. Die Dividende ist für alle, ja, für euch und eure Kinder, für die, die weit weg sind. Und die Zinsen für die Police wurden am Pfingsttag ausgezahlt. Der reiche junge Paulus begegnete nun demselben, denn er blieb derselbe nach seinem Tod. Er ist immer noch derselbe. Saul von Tarsus, ein gut gelehrter Mann, ein gelehrter Mann, verzeiht mir. Und er war ein vorzüglicher Mann. Er war von Gamaliel, dem großen hebräischen Lehrer, unterrichtet worden. Seine Eltern waren reich. Paulus war eine Art reicher Mann. Er konnte in vielen Sprachen sprechen. Er hatte eine Ausbildung. Sein Ehrgeiz war es, ein Anwalt zu werden, einer der Anwälte oder ein Priester oder etwas in der Gemeinde. Er war klug, er kannte das Wort. Er war reich und er hatte seinen Ehrgeiz. Als er dieses Getue hörte, den Lärm und das Geschrei und die Zungenrede, da dachte er, das ist lächerlich für die Gesellschaft von Jerusalem. Das sollte man unterbinden. Also bekam er Briefe vom Hohepriester. Er ging umher und verwüstete die Gemeinde. Also ging er zum Kardinal oder zum Bischof oder wie immer man ihn nennen will, zum Hohepriester und bekam einen Brief von ihm, legte ihn in seinen Besitz und ging hinunter nach Damaskus. Aber seht ihr, die Gemeinde scheint die ganze Autorität zu haben mit den Schlüsseln zum Königreich und allem, und sie haben Matthias ausgewählt, um Judas Platz einzunehmen. Aber schaut, was für eine törichte Wahl ein Mensch treffen kann. Es gibt nichts, was er jemals getan hat. Er mag ein guter Mensch gewesen sein. Zweifellos war er ein guter Mensch. Zweifellos war er ein demütiger Diener Christi. Aber das bedeutet nicht immer, dass Gott ihn erwählt hat. Gott wählte einen kleinen Kritiker der Gemeinde, einen kleinen Juden mit einer Hakennase und genug Temperament, um mit einer Kreissäge zu kämpfen. Und da war er, auf dem Weg nach unten. Er ging hinunter und verhaftete die heiligen Rolle. Er würde sie in Ketten legen. Er würde sie fesseln. Er bekam die Erlaubnis seines Bischofs. Er würde es tun. Und eines Tages, gegen 11 Uhr, wurde er niedergeschlagen mit einem Papier in seiner Hand. Und er schaute auf und sah eine Feuersäule. Wisst ihr, er musste das anerkennen. Paulus wusste es besser, als dass er Götzen oder böse Geister anbetete. Aber da er ein Jude war, wusste er, dass diese Feuersäule dieselbe Feuersäule war, die sein Volk aus Ägypten herausgeführt hatte. Und hier war sie. Als Jesus auf der Erde war, sagte er, ich bin von Gott gekommen, ich gehe zu Gott. Nach seinem Tod, dem Begräbnis, der Auferstehung und der Himmelfahrt war er wieder bei Gott, die Feuersäule. Und er sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Du hast ein Papier in deiner Hand. Du bist ein großer Mann. Du kommst aus einer bestimmten Organisation, der treuesten und angesehensten Organisation im Lande. Du hast ein Papier in der Hand, aber du tust Unrecht. Warum verfolgst du mich? Sieh, wie dieser Jude sagte, Herr. Er wusste, wer es war. Da bist du, dieselbe Feuersäule, die Mose führte und sprach. Er hatte noch nie die Gelegenheit gehabt, Jesus zu sehen. Also sagte er, Herr, wer bist du, den ich verfolge? Und er sagte, ich bin Jesus. Und dort auf seinem Rücken, wisst ihr, er zerriss das Papier. Und er sagte, was kann ich tun? Er sagte, ich habe da unten einen Propheten und der heißt Ananias. Du gehst die Straße hinunter, die gerade heißt, und er wird dir sagen, was du tun sollst. So sprach der Herr zu Ananias. Und er kam und sagte, Bruder Saul, der Herr Jesus, der dir auf dem Weg erschienen ist und wollte, dass du diesen Auftrag ausführst, ich bin gekommen, um ihn dir zu übergeben, indem ich meine Hände auf dich lege. Er war ein veränderter Mann. Achtet auf den Unterschied. Seht ihr? Nachdem Paulus die klare Bestätigung gesehen hatte, dass dies keine andere Person war, sondern dieselbe Person. Gott und Christus waren dieselbe Person. Es war keine Torheit, denn er sah, dass das Wort die Feuersäule war, Fleisch geworden war, um zu erlösen. Und hier war es wieder, die Feuersäule, dass Gott und Christus dieselbe Person waren. Und hier ist er, und zurück als der Heilige Geist, jetzt genannt, weil er auf einem Menschen gewesen war. Er sah, dass es klar identifiziert und bestätigt wurde. Herr, was willst du, dass ich tue? Was muss ich tun? Nun, erinnert euch, das war ein religiöser Mann und ein Geschäftsmann. Was willst du, dass ich tue? Was für ein Unterschied zwischen dem jungen Geschäftsmann, der reich war, und diesem anderen jungen Mann, dem Saul. Bei dem einen war der Preis zu hoch. Nun, sagst du, Paulus hatte ja nichts zu verschenken. Er hatte eine Gemeinde, seine Geschwister. Danach war er ein Flüchtling aus der Gemeinde. Er musste fliehen. Und schließlich nahm ihm seine eigene Gemeinde das Leben, sie töteten ihn. Und wir finden heraus, dass er von Stadt zu Stadt verfolgt und gesteinigt wurde. Einmal wäre er fast gestorben und so weiter. Seine eigenen Brüder. Und er sagte, ich will ein Fluch für sie werden. Er hat sie nicht verachtet. Als er den Heiligen Geist empfing, liebte er sie. Er wollte sie retten. Isoliert euch nicht, sondern geht freundlich zu ihnen. Paulus würde selbst zum Fluch werden, denn es war der Geist Christi, der in ihm war, der verflucht wurde und für die Seinen an einem Baum hing. und wir stellen fest, was für ein Unterschied zwischen diesem jungen Mann, dem reichen Herrscher, dem Geschäftsmann und Paulus besteht. Paulus musste seine Bildung aufgeben, all seine Theologie, die er in jahrelanger Forschung und Lehre gelernt hatte. Er musste das alles vergessen. Er sagte den Korinthern, ich komme nicht zu euch mit klugen, hochtrabenden Worten der Weisheit, damit euer Glaube auf der Weisheit der Menschen beruht, sondern ich komme zu euch durch die Kraft und die Offenbarung des Heiligen Geistes. Das ist es, was wir heute brauchen, Freunde. Das ist die Police, von der ich spreche. Nicht irgendeiner Gemeinde beitreten oder die Hand darauf legen, nichts dagegen, das ist in Ordnung. Aber dies ist eine andere Stunde, das ist alles, was ich euch verkaufen will. Einer Gemeinde beizutreten, ich versuche euch zu sagen, dass es eine Police und einen Brunnen gibt, der für Sünde und Unreinheit offen ist. Was ist Sünde? Unglaube. Unglaube an was? Dem Wort. Wer nicht glaubt, ist schon verdammt. Richtig. Nehmt zur Kenntnis, was für eine überstürzte Entscheidung. Dieser junge Mann ist wie viele Menschen von heute, wie die gängige Meinung. Er ging weg. Anstatt es ernst zu nehmen, verlor er seine Police. Jetzt schließen wir. Hatte er denn das Pech auf seiner Seite? Nein. Das Glück hat sich zu ihm gewendet. Wir finden ihn an der nächsten Stelle, er hatte so viel Geld, dass er seine Scheune neu bauen musste. Und er sagte sogar, Seele, ruhe dich aus. Nun finden wir heraus, dass er kein schlechter Kerl war. Als sie einen Basar oder ein Gemeindefest oder so etwas hatten, lagen die Armen im Geiste am Tor. Das war ein Policenträger, den er abgewiesen hatte. Er fegte ihnen ein paar Brosamen hin und gab ihm ein Missionsopfer oder so etwas. Er war kein schlechter Kerl. Er fegte die Brosamen an die Verfolgten weg. Er sagte, oh, ich habe an einer ihrer Versammlungen teilgenommen. Ich denke, es ist alles in Ordnung. Es gibt wirklich nichts, was ich gegen diese Leute sagen könnte. Er fegte ein paar Krümel weg, aber das funktionierte nicht. Schließlich kam seine Abrechnung. Und vergiss nicht, Freund, die Abrechnung kommt auf mich und auf dich zu. Es kommt auf uns alle zu. Ich möchte, dass ihr jetzt wirklich ernsthaft nachdenkt zum Abschluss. Seine Abrechnung kam, gewiss. Er hatte eine große Versammlung. Zweifellos kamen einige gut ausgebildete Geistliche und sprachen. Egal, ich denke, er hatte die Christian Businessman als Sargträger. Und er hatte die Prominenz des Landes da und vielleicht einen Regierungsbeamten, damit sie die Flagge für ihn auf Halbmast setzen. Alle Würdenträger waren da. Und der Pastor, kein Zweifel, oder der Mann, Priester, was auch immer, der seine Beerdigung hielt, hielt eine solche Predigt, die Menschen berührte. Wie großartig dieser Mann war. Selbst den Armen auf der Straße gab er. O, unser Bruder ist heute im Himmel. Aber Jesus sagte, er hob seine Augen auf in der Hölle und sah den Policenträger des ewigen Lebens weit weg im Schoß Abrahams, der den Weg mit den Verachteten des Herrn gegangen war. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen verfolgen, sagt Jesus im 5. Kapitel des Matthäusevangeliums, und allerlei Böses gegen euch reden, um meines Namens willen. Selig sind die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Königreich. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Und du bist der Policenträger des ewigen Lebens. Doch er blieb ein Mitglied der Gemeinde, siehe. Beachtet das. Ihr fragt, hat er... Ja, wie kannst du das beweisen, Prediger? Hier ist es. Er sagte, Vater Abraham, ich bitte dich, den Policenträger mit ein wenig Wasser herzuschicken. Diese Flammen sind eine Qual. Betrachtet Abraham. Sohn, ein bekennender Christ, ein bekennender Gläubiger, wie wir es nennen würden. Du hattest deine Chance. Dir wurde die Möglichkeit der Police des ewigen Lebens angeboten, die dir die Gewissheit geben würde, hierher zu kommen. Aber du hast sie abgelehnt. Du wolltest sie nicht annehmen. Und nun hat dieser arme Mann es doch angenommen. Jetzt ist er getröstet und du bist der Bettler. Oh, lasst das nicht mit euch geschehen, Freunde. Tut es nicht. Macht nicht denselben Fehler. Leere Stelle auf dem Band. Wie der Weg der Zusicherung kommen kann, ist durch Christus. Die Zusicherung, dass ihr gerettet seid, dass ihr ein Policenträger seid. Nun, wenn ihr das nicht habt, warum nehmt ihr es nicht an? Man könnte denken, wie dieser junge Mann heute Morgen sagte, ich bin in die Läden gegangen und sie haben alle... Ich war ein großer Geschäftsmann und habe mich verbeugt und solche Sachen. Seht nicht darauf. Ein junger Spieler hat erst kürzlich eine Reise nach Russland gemacht. Er war ein Sänger und er hatte einen großen Erfolg bei den Russen. Und so klatschten alle Leute und machten so weiter, als der junge Mann seine Musik gespielt hatte. und sie waren so begeistert, dass sie mit den Füßen stampften und klatschten. Aber der junge Mann beachtete den Applaus nicht. Und so fragten sie sich, warum. Also dachten sie wieder, vielleicht versteht er es nicht. Und so klatschten sie alle wieder ganz laut und applaudierten ihm. Er hatte ein wunderbares Werk vollbracht. Aber sie bemerkten, dass er bemerkte wieder nicht, dass sie applaudierten. Und sie bemerkten, dass er die ganze Zeit nach oben auf den Balkon schaute. Es stellte sich heraus, dass es der Meister war, der ihn ausgebildet hatte. Er kümmerte sich nicht darum, was die Leute sagten, er schaute, was der Meister dazu zu sagen hatte. Und ich denke, heute, Freunde, anstatt unsere Brust herauszustrecken und zu sagen, wir gehören zur Gemeinde, schauen wir einmal nach, was der Meister dazu sagt. Seht ihr? Lasst uns für einen Moment den Kopf senken. Ein Bruder spricht in einer anderen Sprache, eine Schwester gibt eine Auslegung. Lasst uns unsere Häupter und Herzen beugen und ihm Raum geben, nur ein oder zwei Augenblicke. Ich frage mich heute Morgen in aller Aufrichtigkeit, ohne jede Störung, denk nur einen Augenblick nach. Habt ihr diesen großen Segen? Besitzt du diese Police des Lebens, das Zeugnis des Heiligen Geistes, dass dein Leben sich Christus zugewandt hat und Christus in dir ist? Wie ich in der Botschaft sagte, wenn Beethoven in dir wäre, würdest du die Werke Beethovens tun. Du würdest das Leben Beethovens leben. Du würdest gar nichts anderes tun. Du könntest nichts anderes tun als Lieder komponieren. Und du wärst der große Schriftsteller Beethoven, weil er in dir ist. Das ist es, was du sein würdest. Du wärst ein reinkarnierter Beethoven. Wenn Christus in dir ist, wirst du das Leben Christi sein, der Liebhaber des Wortes. Nichts kann stehen und den Platz des Wortes einnehmen, denn er ist das Wort. Er kann sein eigenes Wort nicht verleugnen und Gott bleiben. Und du hast nicht Christus in deinem Herzen aufgenommen. Du hast die Gemeinde gewählt. Nun habe ich natürlich nichts gegen die Gemeinde, gegen die großen Institutionen und Organisationen und die Systeme, aber ich versuche zu sagen, dass das nicht die Antwort ist. Es ist erwiesen, dass es nicht die Antwort ist. Christus ist die Antwort, die Person Christus. Und wenn ihr ihn heute Morgen noch nicht in euer Leben aufgenommen habt und ihr möchtet, dass wir im Gebet an euch denken, dann bitte ich euch, einfach demütig zu sein. Wir haben keinen Platz für einen Altarruf. Aber wisst ihr, wenn ihr einfach aufsteht und sagt, bete für mich, so wie ihr aufsteht, dann werde ich ein Gebet sprechen. Wenn du glaubst, dass Gott mein Gebet erhört, und du es aufrichtig tust, dann glaube ich, dass er es erhören wird. Und ihr in den Hallen und an den Türen und so weiter, egal wo ihr seid, auf den Balkonen, auf den Stufen, wenn ihr einfach sagt, ich möchte, dass Christus sich jetzt an mich erinnert, dass ich sein Leben in meinem will. Ich bin mir sicher, dass ich durch mein Handeln, durch die Art, wie ich denke und die Dinge, die ich tue, so sein möchte, aber ich bin noch nicht so weit. Ich will diese Police wirklich, Bruder Brennen. Wahrhaftig, ich will sie. Und du fragst ihn, ob ich sie haben kann. Ich bin bereit, sie zu empfangen. Würdest du dich bitte erheben, damit ich mit dir beten kann? Nun, und Gott segne dich. Gott segne dich. So ist es richtig. So ist es richtig. Bleib einfach einen Moment stehen. Bleib einfach stehen. Steh auf. Du sagst, ich bin interessiert, Bruder Brennan. Ich habe eine Seele und ich muss gehen. Vielleicht gehe ich noch heute. Und was nützt es mir, wenn ich nicht von diesem Leben erfüllt bin? Denn bedenke, jedes andere Leben muss vergehen, es hatte einen Anfang. Du sagst, nun, ich bin seit Jahren Mitglied einer bestimmten Gemeinde. Das ist sehr gut. Ich weiß das zu schätzen. Aber das ist nicht das, worüber ich jetzt rede. Seid ihr im Besitz des ewigen Lebens? Würdet ihr bitte stehen, oben auf den Balkonen, vorne, rechts und links? Gott segne euch. Steht auf. Ihr, die ihr schon in den Gängen steht, wenn ihr nur eure Hände heben würdet, also irgendeine Identifikation, irgendetwas, das ihr tun könnt, um euch in eine Bewegung zu versetzen. Ich habe es akzeptiert, ich selbst, an diesem Morgen. Gott segne euch. In Ordnung. Und auf den Treppen und wo immer ihr seid, hebt einfach eure Hand und sagt, erinnere dich an mich, Bruder Brennan. Ich will wirklich das ewige Leben. Nun, denk ganz genau nach. Dies könnte der Zeitpunkt sein, an dem alles geregelt wird. Ich will aufrichtig sein. Freunde, das ist das Leben für mich. Und ich weiß, dass es richtig ist. Es ist richtig. Würden da noch mehr kommen? Es schien nur so, als ob vor einer Weile noch mehr da waren, als sie ihre Hände hochhielten. Wenn du dir nicht sicher bist, würdest du dich einfach aufrichten und sagen, denk an mich in deinem Gebet, Bruder Brennan, wenn du betest. Also gut. Wie viele noch? Stell dich auf die Füße, egal wer du bist, steh auf und sag, bete für mich, Bruder. Gott segne euch. Ich sehe euch von den Balkonen aus und überall. Seid ihr sicher, dass das alles ist? Gott segne euch. Eine weitere Gruppe hat sich erhoben. Könnten es jetzt noch mehr sein? Erhebt euch einfach auf eure Füße. Sagt, ich weiß, wir sind spät dran und der Heilige Geist hat uns ein paar Mal unterbrochen. Nun, das ist wunderbar. Wir mögen es, wenn der Heilige Geist das tut, solange er sein Wort bringt. Das zeigt, dass es nicht nur mein Wort ist, sondern auch das Seine. In Ordnung. Nun lasst uns alle aufstehen, die noch nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, die wissen, dass es in ihrem Leben keinen Beweis dafür gibt, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und die das wollen. Nun könnte man ein gutes, treues Mitglied einer Gemeinde sein. Und das, oh, wie ich das zu schätzen weiß, natürlich. Mach einfach weiter so in deiner Gemeinde. Das ist richtig. Es sind nämlich die schlafenden Jungfrauen, die jetzt hochkommen, das siehst du. Und erinnert euch, Jesus sagte, wenn die schlafende Jungfrau, diejenige, die versuchte, ein gutes Leben in sich selbst zu leben, sie war eine Jungfrau, aber sie hatte kein Öl. Öl symbolisiert den Geist. Deshalb salben wir mit Öl, seht ihr? Das Öl symbolisiert den Geist. Sie waren gute Leute, feine Leute, Mitglieder guter, methodistischer, baptistischer, lutherischer, aller möglichen Gemeinden, aber sie hatten kein Öl. Und sie kamen in der letzten Wache, dem siebten Gemeindezeitalter, um Öl zu kaufen. Und während sie dabei waren, Öl zu kaufen, was geschah? Der Bräutigam kam. Das wurde gerade in der Heiligen Schrift gelesen, vor einer Weile, von diesem bemerkenswerten Prediger hier. Und wisst ihr denn nicht, ob es jemals eine Zeit im Laufe des Zeitalters gab, ihr Pfingstler? Im ganzen Zeitalter gab es nie eine Zeit, in der Methodisten, Baptisten und Presbyterianer so nach dem Heiligen Geist gerufen haben wie jetzt, seht ihr? Und wenn sie es tun, was ist dann? Er kommt genau dann. Das war die Stunde seines Kommens. Und genau während sie all diese Brüder und Gemeinden hungern, hat es, diese Jungfrau steigt auf, wisst ihr, am letzten Tag beim Gericht, dem weißen Thron, aber nicht die Braut. Wenn ihr nun kein Öl in eurer Lampe habt, während die Türen der Gnade noch offen sind, wollt ihr dann nicht aufstehen und sagen, Gedenke meiner, Bruder Brennem? Wenn du das tust, bedeutet das für Gott, ich werde, mein Öl ist nicht in meiner Lampe, Bruder Brennem. Ich glaube an Christus. Das tue ich ganz sicher. Ich bin schon seit langem Mitglied. Aber zu sagen, dass mein Leben von diesem wunderbaren Heiligen Geist erfüllt ist und alles anders ist und ich eine neue Kreatur bin, so bin ich nicht, Bruder Brennem. Bete du für mich. Gott segne euch jetzt. Es stehen viele, viele auf dem Balkon und überall. Nun möchte ich, dass ihr dienenden Brüder hier, meine kostbaren Brüder, mit mir betet, während wir beten, jeder einzelne von euch. Wie seid ihr da hochgekommen, während ihr standet? Seht, ihr seid ein Leben. Etwas ist in dir. Wenn es kein Leben gäbe, könntest du nicht aufstehen. Und nach der Wissenschaft, seht ihr, würde die Schwerkraft euch unten halten. Aber ein Geist in dir hat eine Entscheidung getroffen, durch das Zeugnis eines anderen Geistes, eines Lebens, das sagt, du brauchst mich und du bist aufgestanden. Du hast den Naturgesetzen getrotzt, indem du aufgestanden bist, als ein Zeuge. Jesus sagte, wer mich vor den Menschen bezeugen will, den will ich vor meinem Vater und den heiligen Engeln bezeugen. Nun braucht ihr den Heiligen Geist. Wenn nun einige von euch in der Nähe dieser Leute stehen, die die Taufe des Heiligen Geistes haben, würdet ihr, ich kann sie nicht alle erreichen, wir haben keine Zeit. Auf den Balkonen, überall, würdet ihr euch einfach erheben und eure Hände auf sie legen in einem Gedenken, versteht ihr? Ihr wisst, als Philippus zu den Samaritern hinabstieg, um ihnen zu predigen, haben sie den Heiligen Geist noch nicht empfangen, seht ihr? Philippus hatte sie zwar auf den Namen Jesu Christi getauft, aber der Heilige Geist war noch nicht auf sie gekommen. Und Petrus und Philippus gingen hinunter, oder Petrus und Johannes gingen hinab und predigten und legten die Hände auf sie, und der Heilige Geist kam auf sie. Nun, ihr Gläubigen, die ihr den Heiligen Geist empfangen habt, schaut, wer aufsteht, alle um euch herum, dann legt ihnen die Hände auf als eine Erinnerung daran, dass ihr gläubig seid. Berührt ihre Hand oder etwas anderes, während wir beten. Zweifelt nicht. Glaube jetzt. Es ist kein Gefühl, es ist die Süße des Heiligen Geistes, die herabkommt und jedes Leben erfüllt. Jetzt sind sie in deinen Händen. Du hast einen Kontakt mit ihnen hergestellt, so wie wenn man die Hände auflegt. Der Jude legte seine Hand auf das Opfer, um sich mit dem Opfer zu verbinden. Eines Tages hast du deine Hände auf Jesus gelegt und dich mit dem Opfer verbunden. Das Leben des Opfers ist auf sie zurückgekommen. Ich spreche vielleicht heute Abend in der Gemeinde von dem Zeichen, und es ist jetzt auf euch. Und ihr habt euch mit diesem Mann oder dieser Frau verbunden, die glauben wollen. Steht jetzt einfach auf und legt eure Hände auf diejenigen, die es empfangen wollen. So ist es richtig. Gott segne dich. Was für eine wunderbare Zeit. Jetzt zweifelt nicht. Habt keine Eile. Denkt einfach daran, für diese Person zu beten. Und auch du bete und sage, Herr Jesus, mein armes Herz ist hungrig. Ich möchte dich in meinem Herzen haben. Ich will dich in meinem Leben. Erfülle mich, Herr. Ich bin hier bereit. Unser himmlischer Vater, so wie viele auf den Beinen sind, signalisieren sie damit, dass sie das Leben wollen. Und Leben kommt nur durch Gehorsam gegenüber Christus. Er ist das Leben. Er hat eine Bedingung, die wir erfüllen müssen. Und indem wir diese Bedingung erfüllen, denken wir an Abraham. Er glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und nachdem es ihm als Gerechtigkeit angerechnet worden war, gab Gott ihm das Siegel der Beschneidung als Bestätigung, dass er seinen Glauben angenommen hatte. Viele dieser Menschen bekennen sich zum Glauben, aber sie sind noch nicht durch den Heiligen Geist versiegelt worden. Und jetzt stehen sie daher, als Erinnerung daran, dass sie glauben. Nun versiegle sie, Herr, mit dem Heiligen Geist. Möge er auf sie fallen und jedes Herz hier und jetzt versiegeln. Möge der Heilige Geist in diesem Festsaal auf sie fallen, genau zu diesem Zeitpunkt. Und Satan, verschwinde aus ihrem Leben, lass sie frei. Und möge die Kraft des auferstandenen Jesus Christus gerade jetzt auf diese Menschen kommen und sie mit der Kraft und Auferstehung Jesu Christi erfüllen. Amen.